Jedes Jahr verlassen unzählige Menschen eine Zahnarztpraxis mit einer frischen Lücke im Kiefer. Die gehen nach Hause, legen sich auf die Couch und versuchen dann völlig unbewusst, ihren eigenen hochkomplexen Heilungsprozess massiv zu sabotieren.
Ja, leider. Und das oft nur, weil sie ein völlig falsches Verständnis von Hygiene haben.
Absolut. Und du, der uns gerade zuhört, du kennst diese Situation vielleicht sogar selbst. Die Betäubung nach der Weisheitszahn-OP lässt langsam nach, im Mund pocht es und auf einmal fühlst du dich total verunsichert.
Genau, einerseits bist du natürlich froh, dass dieser gefürchtete Eingriff endlich vorbei ist.
Richtig. Aber andererseits fragst du dich dann, also wie um Himmels Willen hälte ich meinen Mundraum jetzt eigentlich sauber, ohne den Schaden noch größer zu machen?
Und exakt an diesem Punkt setzt bei den meisten ein fatales Missverständnis ein. Unser Instinkt sagt uns bei Wunden nämlich oft das exakt Falsche. Besonders im Mundraum.
Weil wir es hier ja mit einem absoluten biologischen Ausnahmezustand zu tun haben, oder?
Ganz genau. Ein Zustand, der völlig andere Regeln erfordert als die alltägliche Pflege.
Deshalb nehmen wir die Biologie und auch diese ganzen Mythen rund um die Wundheilung nach einer Zahn-OP heute mal genau unter die Lupe.
Ein sehr wichtiges Thema.
Finde ich auch. Unsere Grundlage für diesen Deep Dive in das Material ist ein wirklich durchdachter Leitfaden von Fabian. Er ist der Gründer von Zahnheld. Das ist eine Marke, die sich darauf fokussiert hat, ein hilfsbereiter Begleiter für gesunde Zähne im Alltag zu sein.
Und zwar ohne falsche Versprechen, sondern mit ehrlicher, sanfter Pflege, was ich sehr schätze.
Ja, total. Unsere Mission für unsere heutige Analyse ist also, wir zerlegen die einzelnen Phasen der Heilung mal auf zellulärer Ebene. Wir wollen nicht nur klären, was du tun oder lassen solltest, sondern vor allem das Warum dahinter verstehen.
Das ist der entscheidende Ansatz. Denn also, wenn wir nicht verstehen, wie der Körper eine Gewebelücke im Kiefer schließt, dann handeln wir zwangsläufig falsch.
Logisch.
Nach so einer Extraktion haben wir im Grunde einen kleinen Krater im Kieferknochen. Dieser Bereich ist warm, ist feucht und wird permanent von einem gigantischen Mikrobiom aus Bakterien umspült.
Und der Körper muss diesen Krater nun abdichten. Und zwar rasend schnell, nehme ich an.
Extrem schnell. Und zwar bevor Keime in den tiefen Kieferknochen eindringen können.
Okay, lass uns das mal aufdröseln. Der Moment, in dem du die Praxis verlässt, der markiert ja den Beginn von etwas, das ich mal als die Gerüstbauphase bezeichnen würde.
Schönes Bild, ja.
In den ersten 24 Stunden füllt sich dieses Loch ja mit Blut. Aber ich habe im Leitfaden gelesen, dass sich dort nicht einfach nur ein harter Schorf bildet, wie bei einer aufgeschürften Kniescheibe.
Nein, überhaupt nicht. Weil wir ja im Mund in einem feuchten Milieu sind. Was hier passiert, ist faszinierend. Die immense Geschwindigkeit der Biologie.
Also kein trockener Schorf.
Richtig. Stattdessen bildet sich ein sogenanntes Koagulum, also ein Blutgerinnsel. Du musst dir das wie ein mikroskopisch feines, dreidimensionales Gerüst aus Fibrinfäden vorstellen.
Wahnsinn!
Ja, und in dieses Gerüst wandern sofort spezialisierte Zellen ein, die anfangen, das beschädigte Gewebe von Grund auf wieder aufzubauen. Das ist ein extrem filigranes Konstrukt.
Okay, und das bringt uns direkt zu dem fatalen Fehler, den ich ganz am Anfang meinte. Weil mein erster Impuls, wenn ich Blut und Speichel im Mund habe, ist ja, dass ich das wegschrubben muss.
Ja, der typische Griff zur Zahnbürste.
Genau. Aber wenn ich dieses Fibringerüst mit einer Zahnbürste attackiere, dann fege ich ja nicht einfach nur ein bisschen Staub weg. Ich reiße im Grunde das komplette Baugerüst meiner zellulären Arbeiter wieder ein, richtig?
Exakt so ist es. Und das ist der Grund für die absolut eiserne Regel der ersten 24 Stunden.
Die da lautet?
Der Wundbereich ist absolutes Sperrgebiet. Keine Zahnbürste darf auch nur in die Nähe kommen.
Null Toleranz also.
Null. Wenn du dieses Blutgerinnsel zerstörst oder entfernst, legst du den nackten Kieferknochen wieder frei. Der Körper muss dann komplett von vorne anfangen.
Krass. Und das dauert dann länger?
Viel länger. Und es passiert unter deutlich schlechteren Bedingungen, weil die Entzündungsreaktion bereits auf Hochtouren läuft.
Das leuchtet absolut ein. Aber hier wird es für mich jetzt wirklich interessant, was den Rest des Mundes angeht.
Wie meinst du das?
Naja, wenn ich die Wunde in Ruhe lasse, was passiert dann mit meinen Schneidezähnen? Ich meine, innerhalb von 24 Stunden verdoppeln sich diese ganzen Bakterienkolonien auf den Zähnen doch. Darf ich wenigstens die andere Seite putzen?
Da berühren wir einen Punkt, bei dem wir wirklich extrem präzise formulieren müssen.
Okay.
Die Bakterien auf den restlichen Zähnen sind natürlich da, ja. Aber die mechanische Erschütterung des Putzens, selbst wenn du auf der ganz anderen Seite des Kiefers putzt, die kann sich bei manchen Eingriffen auf den Wundbereich übertragen.
Ah, durch die Vibration im Kiefer quasi.
Genau. Deshalb greift hier ein elementarer Grundsatz aus unserem Quellmaterial. Deine individuelle Behandlung diktiert die Regeln.
Also der Arzt?
Ausschließlich der Arzt. Nur dein behandelnder Zahnarzt kennt den exakten Verlauf der Operation. Wir können hier absolut keine Pauschaldiagnosen stellen.
Macht Sinn.
Wenn dein Behandler sagt, heute bleibt die Bürste komplett im Schrank, dann ist das dein Gesetz. Der Zahnarzt hat bei medizinischen Fragen immer, und ich meine wirklich immer, das letzte Wort.
Ja, das ist ja auch einfach eine Frage der Verantwortung. Wir dokumentieren hier die biologischen Prozesse, aber der Zahnarzt führt die Regie.
Richtig.
Von unten her zu füllen.
Und jetzt meldet sich dieser irrationale Reinlichkeitswahn im Kopf wieder zu Wort.
Oh ja, und der ist enorm stark. Man schmeckt vielleicht noch so ein bisschen Blut, der Mund fühlt sich irgendwie pelzig an.
Das Verlangen nach einem frischen Kick ist riesig.
Genau. Und dein Gehirn sagt dir in dem Moment, hey, offene Wunde in einem von Bakterien besiedelten Mund, das müssen wir sterilisieren.
Mein Instinkt wäre jetzt echt, die stärkste handelsübliche Mundspülung aus dem Supermarkt zu nehmen. Du weißt schon, die, die beim Gurgeln so richtig aggressiv brennt.
Ui je.
Ja. Und den Mundraum dann mit maximalem Druck durchzuspülen. Ich will da quasi chemische Kriegsführung gegen die Keime betreiben. Warum ist dieser Instinkt so unglaublich gefährlich?
Das ist eine super wichtige Frage. Denn genau mit dieser chemischen Kriegsführung, wie du es nennst, riskierst du die schmerzhafteste Komplikation, die es nach so einer OP überhaupt gibt.
Echt? Welche ist das?
Die sogenannte Alveolitis sicca, also auf Deutsch die trockene Alveole. Das brennende Gefühl von diesen handelsüblichen Spülungen kommt ja oft von Alkohol oder von sehr scharfen Tensiden.
Die brennen halt alles weg.
Genau, diese Stoffe sind darauf ausgelegt, die Zellwände von Bakterien zu zerstören. Aber, weißt du, welche Zellwände sie auch zerstören?
Oh nein, die von meinen winzigen, frisch produzierten Heilungszellen.
Ganz genau, das Granulationsgewebe, das dein Körper gerade extrem mühsam in diesem Blutgerinnsel aufbaut, das ist mikroskopisch fein. Es hat noch absolut keine Schutzschicht.
Das heißt, die Spülung macht alles kaputt?
Ja. Eine aggressive Supermarktspülung brennt dieses zarte Gewebe förmlich weg. Du betreibst da eine chemische Flächenbombardierung, die Freund und Feind gleichermaßen auslöscht. Der Heilungsprozess stoppt sofort.
Wahnsinn! Und es ist ja wahrscheinlich nicht nur die Chemie, oder? Wenn ich mir überlege, wie man normalerweise so eine Mundspülung verwendet, man zieht die Flüssigkeit ja mit enormem Druck durch die Zahnzwischenräume.
Richtig.
Man erzeugt da ja einen massiven Unterdruck im Mundraum.
Ganz genau. Die Physik ist hier fast noch gefährlicher als die Chemie. Dieser mechanische Druck beim kräftigen Spülen wirkt nämlich wie ein Vakuum.
Also saugt es an der Wunde.
Es kann das Blutgeringsel, das tief in der Wunde verankert sein sollte, einfach komplett herausreißen.
Oh Gott.
Und dann passiert das, was du vorhin erwähnt hast. Der Kieferknochen liegt plötzlich völlig ungeschützt frei in der Mundhöhle.
Autsch. Nackter Knochen.
Nackter Knochen. Freiliegende Nervenenden. Und direkter Kontakt mit Speichel und Luft. Die Schmerzen, die eine solche trockene Alveole verursacht, die sind wirklich unvorstellbar und oft viel, viel schlimmer als der Eingriff selbst.
Okay, das wollen wir unter allen Umständen vermeiden. Also, was bedeutet das alles für unsere tatsächliche Routine, sobald der Arzt uns ab Tag 2 oder 3 wieder ganz vorsichtig die Reinigung erlaubt?
Da gibt es klare Regeln.
Der Leitfaden von Zahnheld ist da ja sehr spezifisch. Er rät zu einer extrem weichen Zahnbürste, ganz sanften Bewegungen weit fernab der Wunde und das fand ich spannend, lauwarmem Wasser.
Ja, ein sehr wichtiges Detail.
Warum eigentlich lauwarm? Mein Instinkt wäre eiskaltes Wasser, um die Schwellung zu lindern.
Das ist ein exzellenter Punkt. Eiskaltes Wasser direkt an den Zähnen kann in dieser Phase extrem schmerzhaft sein, weil die Nerven durch die umliegende Entzündungsreaktion hypersensibel sind.
Ah, verstehe. Das zieht dann so richtig fies.
Genau. Außerdem führt extreme Kälte dazu, dass sich die Blutgefäße ruckartig zusammenziehen. Wir wollen aber nach der anfänglichen Kühlphase in den ersten 24 Stunden langsam eine gleichmäßige Durchblutung fördern.
Damit die Nährstoffe zur Wunde kommen.
Exakt. Lauwarmes Wasser hält die Blutgefäße entspannt. Und wenn überhaupt gespült werden darf, dann lässt man das Wasser wirklich nur ganz sanft im Mund hin und her rollen, anstatt es mit Druck durch die Zähne zu pressen.
Gut zu wissen. Und was ist mit medizinischen Spülungen, also so Chlorhexidin aus der Apotheke zum Beispiel?
Auch hier gilt: niemals auf eigene Faust. Antiseptische Spülungen reduzieren die Bakterienlast zwar enorm, was ja hilfreich sein kann, aber sie können bei Daueranwendung auch die Mundflora komplett aus dem Gleichgewicht bringen.
Oder die Heilung sogar verzögern, oder?
Richtig. Diese Apothekenprodukte dürfen ausschließlich dann verwendet werden, wenn dein Zahnarzt sie dir explizit auf ein Rezept schreibt und dir eine ganz genaue Anleitung für Tag 3 oder 4 mitgibt.
Okay, klare Ansage. Also keine chemischen Selbstexperimente. Nun müssen wir aber noch ein grundlegendes Problem der menschlichen Biologie ansprechen. Wir müssen ja irgendwann essen.
Das lässt sich nicht vermeiden, ja.
Selbst wenn wir die perfekten Reinigungsprotokolle einhalten, bringen wir durch die Nahrungsaufnahme unweigerlich fremde Stoffe, Bakterien und mechanische Reizungen direkt in unser zelluläres Baugebiet.
Genau.
Der Leitfaden plädiert ja stark für pürierte Kost und Suppen in den ersten Tagen.
Die Ernährung ist tatsächlich der Kraftstoff für deine Immunabwehr. Aber die falsche Nahrung ist pures Gift für die Wunde. Und es geht hier nicht nur darum, dass harte Stücke wie Nüsse die Wunde physisch aufreißen können.
Sondern?
Es geht auch um die chemische Reizung.
Richtig, also saure Lebensmittel wie Zitrusfrüchte oder sehr scharfe Gewürze stehen ja auf der roten Liste.
Absolut.
Soweit ich weiß, provozieren scharfe Gewürze ja eine künstliche Gefäßerweiterung und eine Hitzereaktion, richtig? Sie gaukeln den Rezeptoren im Mund quasi vor, es würde brennen.
Ganz genau.
Und das Letzte, was eine ohnehin geschwollene, entzündete Wunde braucht, ist ja ein Signal an den Körper, jetzt noch mehr Blut- und Entzündungsbotenstoffe dorthin zu pumpen.
Exakt. Du würdest künstlich den Schmerz und das Pochen extrem verstärken. Ein weiterer wichtiger Punkt aus der Quelle, der in der Praxis oft für Verwirrung sorgt, ist das Thema Milchprodukte.
Oh ja, das ist der absolute Klassiker. Trink keine Milch nach dem Zahnarzt. Das ist so eine Halbwahrheit, die sich wirklich hartnäckig hält.
Allerdings.
Der Leitfaden sagt, ab Tag 4 kann man das langsam wieder einführen. Aber warum ist Milch am Anfang überhaupt ein Problem? Liegt das an den Milchsäurebakterien?
Das ist ein Teil der Erklärung, ja. Im Mundraum haben wir ohnehin viele Bakterien. Aber frische, unabgekochte Milchprodukte enthalten Milchsäurebakterien, die sich in einem frischen, ungeschützten Blutgerinnsel theoretisch vermehren könnten.
Und das stört dann den Heilungsprozess.
Genau, aber der Hauptgrund liegt oft in einer ganz anderen Wechselwirkung. Wenn dir der Zahnarzt bestimmte Antibiotika verschrieben hat, kann das Calcium in der Milch die Aufnahme des Wirkstoffs im Magen-Darm-Trakt blockieren.
Ah, das Antibiotikum wirkt dann also gar nicht richtig.
Richtig. Deshalb sagt der Leitfaden ganz klar, ab Tag 4 ist es meistens wieder okay. Aber, und du ahnst es schon, die finale Freigabe für deinen spezifischen Fall erteilt auch hier wieder der Zahnarzt.
Sehr gut. Also haben wir die Nahrungsmittel abgedeckt. Aber wir müssen unbedingt über das absolute, unumstößliche No-Go sprechen.
Das Rauchen.
Ja, eine Angewohnheit, die für den zellulären Heilungsprozess im Grunde einem Sabotageakt gleichkommt. Die Quelle spricht von einem strikten Verbot für mindestens 72 Stunden, idealerweise noch deutlich länger.
Mindestens, ja.
Weil ich meist das Raucher oft denken, naja, das ist halt so eine Vorsichtsmaßnahme, ein paar Züge werden schon nicht schaden. Aber was passiert da auf zellulärer Ebene wirklich?
Das ist vielleicht der wichtigste biologische Mechanismus, den wir heute besprechen. Und es geht hier null um Moral. Es geht um reine Biochemie.
Okay, erklär mal.
Um Gewebe aufzubauen, braucht der Körper Sauerstoff. Dieser Sauerstoff wird über das Blut in winzigen Haargefäßen, den Kapillaren, zur Wunde transportiert.
Klingt logisch.
Wenn du an einer Zigarette ziehst, nimmst du Nikotin auf. Und Nikotin ist ein massiver Vasokonstriktor.
Ein was?
Ein Gefäßverenger. Das bedeutet, es zieht die Blutgefäße im gesamten Körper, besonders aber in der Mundschleimhaut, schlagartig und dramatisch zusammen.
Die Durchblutung wird also buchstäblich abgewürgt. Die Blutzufuhr zur Wunde stoppt einfach.
Genau das. Und es wird leider noch schlimmer. Der Zigarettenrauch enthält Kohlenmonoxid.
Das ist giftig, oder?
Ja. Und Kohlenmonoxid bindet sich extrem aggressiv an die roten Blutkörperchen. Und zwar viel stärker als Sauerstoff.
Ui, das heißt, der Sauerstoff hat gar keinen Platz mehr?
Richtig. Selbst das wenige Blut, das durch die ohnehin schon verengten Gefäße noch zur Wunde gelangt, transportiert keinen Sauerstoff mehr, sondern eben Kohlenmonoxid. Du erstickst dein eigenes Gewebe also quasi doppelt.
Das ist ein unfassbar starkes Bild.
Die zellulären Arbeiter auf unserer Fibrin-Baustelle haben also nicht nur kein Material mehr, ihnen wird auch noch die Atemluft abgedreht.
Besser kann man es nicht ausdrücken.
Und dann ziehen wir bei jedem Zug an der Zigarette auch noch eine Ladung toxischer Verbrennungsrückstände und Teer direkt über diese offene Stelle. Das zwingt das Immunsystem ja plötzlich gegen diese Toxine zu kämpfen, anstatt sich auf die Heilung zu konzentrieren.
Perfekt zusammengefasst. Wenn du in den ersten 72 Stunden rauchst, dann bettelst du förmlich um eine Infektion und eine extrem verlängerte Schmerzphase.
Heftig.
Deshalb betont der Leitfaden auch so stark, wie wichtig allgemeine körperliche Ruhe ist. Kein Sport, kein schweres Heben.
Weil das den Blutdruck pusht.
Genau. Der Körper braucht seine gesamte Energie und eine stabile Herzfrequenz, um dieses empfindliche System aufrechtzuerhalten. Erhöhter Blutdruck beim Sport würde das Blut sofort wieder in den Wundbereich pressen und das frische Gewebe aufreißen lassen.
Also wirklich einfach mal auf der Couch bleiben.
Exakt.
Okay, wir haben die Baustelle also erfolgreich geschützt. Gehen wir jetzt mal davon aus, die akute Phase von 1 bis 2 Wochen ist vorbei.
Die Wunde ist geschlossen.
Genau. Die Fäden sind vom Zahnarzt gezogen worden. Die Wunde ist mit einer robusten Schicht aus neuer Schleimhaut bedeckt. Die Schwellung ist weg.
Ein gutes Gefühl.
Total. Aber wie finden wir jetzt zurück in eine nachhaltige, gesunde Routine? Denn die Gefahr ist ja groß, dass man nach wochenlangem Übervorsichtigsein einfach gar nicht mehr richtig putzt, aus Angst.
Das ist ein wirklich kritischer Übergang. Das Gewebe ist zwar geschlossen, aber oft noch eine Weile sensibel. Jetzt geht es darum, Plaque und Bakterien effektiv zu entfernen, ohne das frisch verheilte Zahnfleisch mechanisch zu traumatisieren.
Und hier kommt die Technik ins Spiel.
Genau. Hier sehen wir, wie Technologie, ganz im Sinne der Philosophie von Zahnheld, als wirklich hilfsbereiter Begleiter dienen kann.
Der Leitfaden empfiehlt ja nach der Heilung den Einsatz einer Schallzahnbürste. Und das ist spannend, weil man sich ja fragen könnte, ist so eine vibrierende Bürste nicht viel aggressiver als eine normale Handzahnbürste?
Das denken viele, ja.
Aber die Biologie dahinter, genauer gesagt die Strömungsdynamik, die erzählte eine ganz andere Geschichte.
Ganz genau. Was hier so faszinierend ist, ist das Prinzip der hydrodynamischen Reinigung.
Hydrodynamisch, okay.
Bei einer herkömmlichen Handzahnbürste bist du auf deine eigene Muskelkraft angewiesen. Du schrubbst, oft leider mit viel zu viel Druck, um den Belag abzukratzen. Eine Schallzahnbürste hingegen erzeugt durch zehntausende Schwingungen pro Minute einen extrem schnellen Fluss aus einer Mischung von Speichel, Wasser und Zahnpasta.
Ah, diese winzigen, hochfrequenten Strömungen pressen die Flüssigkeit dann quasi durch die Zahnzwischenräume und an den Rand des Zahnfleisches, richtig?
Richtig.
Man muss die Borsten also gar nicht mehr gewaltsam an die Zähne drücken. Man lässt einfach die hydrodynamische Kraft die Arbeit machen.
Exakt. Es ist eine enorm effektive Plaqueentfernung, die aber durch den Verzicht auf starken mechanischen Druck gleichzeitig das Zahnfleisch schont.
Sehr clever.
Im Material werden ja auch die durchdachten Details hervorgehoben, zum Beispiel weiche Borsten oder verschiedene Putzprogramme. Nicht jedes Zahnfleisch ist an jedem Tag gleich belastbar.
Was mir in den Details im Quellmaterial auch besonders aufgefallen ist, ist dieser integrierte Timer.
Oh ja, der ist Gold wert.
Das klingt so banal, aber es ist psychologisch wahnsinnig wichtig. 2 Minuten können sich ja wie eine halbe Ewigkeit anfühlen, wenn man abends müde vor dem Spiegel steht.
Absolut. Ohne Timer hören die meisten Leute nach 45 Sekunden auf.
Genau. Der Timer nimmt einem diese kognitive Last einfach ab. Und durch die ergonomische Form, die in der Quelle angesprochen wird, hat man einfach eine sichere Führung, ohne abzurutschen und das Gewebe zu verletzen.
Und ergänzend dazu kann auch eine sanft eingestellte Munddusche helfen, schwer erreichbare Stellen auszuspülen.
Es geht also einfach darum, dem Mundraum langfristig eine schonende, aber gründliche Pflege zu bieten, ohne auf irgendwelche Zaubertricks vertrauen zu müssen.
Ganz genau. Keine magischen Heilversprechen, sondern einfach nur smarte, verlässliche Alltagsroutinen, die den Körper bei seiner natürlichen Funktion unterstützen.
Wir haben heute wirklich tief in die biologischen Prozesse geblickt. Lass uns die wichtigsten Erkenntnisse für dich, lieber Zuhörer, noch einmal kurz zusammenfassen, damit du genau weißt, wie du deinen Körper optimal unterstützen kannst.
Gute Idee.
Erstens, die ersten 24 Stunden gehören dem Fibringerüst. Keine Zahnbürste in der Nähe der Wunde, absolutes Nichtstun ist hier die höchste Kunst.
Sehr wichtig.
Zweitens, Hände weg von aggressiven Mundspülungen, die das frische Zellgewebe wegbrennen und so eine schmerzhafte, trockene Alveole provozieren können.
Und drittens, die zellulären Arbeiter brauchen Sauerstoff.
Stimmt. Nikotin und Kohlenmonoxid aus Zigaretten ersticken diesen Prozess in den ersten 72 Stunden komplett. Also Finger weg von den Kippen.
Und viertens, wenn die Wunde nach 1 bis 2 Wochen verschlossen ist, kehre zu einer Routine zurück, die auf Sanftheit und Technologie setzt.
Wie die hydrodynamische Reinigung einer Schallzahnbürste.
Genau, um das Gewebe langfristig gesund zu halten.
Eine hervorragende Übersicht. Hast du noch ein letztes Wort dazu?
Ja. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal den allerwichtigsten Disclaimer unseres heutigen Gesprächs unterstreichen.
Nämlich?
Jeder Körper heilt in seinem völlig eigenen, individuellen Tempo. Wenn du Schmerzen hast, die nicht besser werden, wenn du Pochen spürst oder eine seltsame Schwellung bemerkst, dann such bitte nicht im Internet nach Lösungen.
Sondern geh zum Arzt.
Genau. Dein behandelnder Zahnarzt ist der einzige Ansprechpartner, der deinen spezifischen Heilungsverlauf beurteilen und medizinisch lenken kann.
Ein essentieller Hinweis. Bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch einen völlig neuen Gedanken mit auf den Weg geben. Einen, der mich echt fasziniert hat, als ich mich auf diese Analyse vorbereitet habe.
Ich bin gespannt.
Überleg mal. Warum machen wir diesen ganzen schmerzhaften Prozess mit den Weisheitszähnen überhaupt durch? Unsere Vorfahren, vor Tausenden von Jahren, die hatten diese Probleme nicht.
Das stimmt.
Die mussten zähe Wurzeln und rohes Fleisch kauen. Diese massive, mechanische Belastung von klein auf hat dafür gesorgt, dass ihre Kieferknochen groß und richtig kräftig wuchsen. Die hatten locker Platz für alle 32 Zähne.
Und heute?
Heute essen wir weichgekochte, pürierte Nahrung. Unsere Kiefer wachsen einfach nicht mehr so groß, weil dieser Trainingsreiz fehlt. Aber unsere DNA, die ist immer noch auf dem alten Stand. Sie produziert stur weiterhin 32 Zähne für einen Kiefer, der durch unseren modernen Lebensstil längst zu klein geworden ist.
Das ist ein brillantes Paradoxon der Evolution. Unsere Ernährungsgewohnheiten haben sich so viel schneller verändert als unsere Genetik.
Genau. Wenn du also das nächste Mal vor dem Spiegel stehst und dir vielleicht mit einer Schallzahnbürste sanft die Zähne putzt, denk mal kurz darüber nach. In deinem Mund findet gerade der Zusammenprall von hunderttausenden Jahren Evolution und unserem modernen, weichen Lebensstil statt.
Wir müssen mit der Technik von heute die evolutionären Fehler von gestern ausgleichen.
Besser hätte ich es nicht sagen können. In diesem Sinne, pass auf deine Biologie auf und pass auf dein Lächeln auf.